Vor fast genau einem Jahr bekam Astrid die Diagnose Brustkrebs. Die Metastasen hatten sich bereits im ganzen Körper ausgebreitet. Die Ärzte gaben ihr noch wenige Wochen. Von einem Tag auf den anderen war das Leben auf den Kopf gestellt. Sie begann eine Therapie, setzte aber ein halbes Jahr später ihre Schmerzmittel ab und machte erstaunliche Erfahrungen. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen die besonderen Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Und heute bei mir im Studio ist Pastor und Evangelist Olaf Schröer. Das ist der Ehemann von der Astrid, über die wir eingangs gerade gehört haben. Danke, dass du gekommen bist. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch.
Du hast wirklich eine ganz interessante Geschichte mitgebracht, die Geschichte deiner Frau. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man denn Krebs im ganzen Körper hat, starke körperliche Schmerzen hat. Wieso hat deine Frau sich irgendwann entschieden, die Schmerzmittel abzusetzen? Und was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Ja, sie hat natürlich Schmerzen gehabt, vor allen Dingen, weil sie auch Wirbelbrüche hatte, mehrere Wirbelbrüche. Vor einem Jahr, also im April 2022, wurden 8 Wirbelbrüche diagnostiziert. Und dadurch hatte sie sehr viel Neuralgien, also Schmerzen im Lendenwirbelbereich und in den Oberschenkeln. Und sie hat Schmerzmittel nehmen müssen. Aber dann haben wir im November, nach einem halben Jahr, Schmerzmittel abgesetzt. Aus verschiedenen Gründen, werde ich nachher noch erzählen, weil die Schmerzmittel eigentlich die Schmerzen nicht gelindert haben, sondern verstärkt haben. Und je mehr wir die Schmerzmittel weggelassen haben, desto weniger wurden die Schmerzen. Und dann haben wir noch eine Ernährungsform, eine bestimmte Diät angewandt, nämlich die Leber zu entlasten. Und sie hat noch 90% Rohkost gegessen und die Schmerzen wurden immer weniger. Und das größte Wunder war, in der letzten Woche ihres Lebens, also so vom 1. bis 10. Januar, hatte sie keine Schmerzen mehr. Und der Arzt, der nachher gekommen war, um ihren Tod festzustellen, dem wir es erzählt haben, hat gesagt, das ist ein Wunder, das kann er medizinisch nicht erklären. Denn sie hatte 8 Wirbelbrüche, den ganzen Körper voller Krebs, keine Schmerzmittel genommen und keine Schmerzen. Und das war wirklich, das hat ihn selbst erstaunt.
Ja. Das ist wirklich beeindruckend, das zu hören. Können wir vielleicht versuchen, das so ein bisschen zu rekonstruieren, wie das eigentlich angefangen habt, als ihr die Diagnose bekommen habt? Habt ihr versucht, eine Therapie zu machen, eine ganz normale Therapie, die euch auch empfohlen wurde? Stimmt das so?
Ja, es war so, sie hatte im April die Diagnose bekommen, Krebs im Endstadium. Und die Ärzte, eigentlich wollte sie den Krebs operieren lassen, aber die Ärztin hat gesagt, ich lege sie nicht mehr auf den OP-Tisch, denn es könnte sein, ich befürchte, dass alle ihre Knochen brechen werden. Sie hatte noch nie einen Knochen gesehen im CT, der so stark mit Krebs durchsetzt war wie bei meiner Frau, wie bei Astrid. Und sie hat uns entlassen, hat gesagt, geht sie nach Hause, palliativ, keine Behandlung mehr, nur noch palliativ, Sterbebegleitung, fertig. Ja. Wir haben dann eine Naturheiltherapie begonnen und die war auch am Anfang sehr erfolgreich. Und zwar, wir hatten auch in dieser Zeit herum auch eine Krankensalbung gehabt, nach Jakobus 5, wie das in der Bibel drin steht. Wir hatten sogar mehrere Krankensalbungen, eine schon ein bisschen davor. Und auf jeden Fall, und wir haben immer gesagt, alles, was geschieht, soll zu Gottes Ehre geschehen. Und es gibt 3 Möglichkeiten bei einer Krankensalbung. In der Bibel steht, Gott wird helfen. Entweder hilft Gott durch eine spontane Heilung oder er hilft durch einen Prozess oder er hilft, dass man innerlich, geistlich gestärkt wird, dass man zur Ruhe gelegt wird und dass man dann in einem neuen Körper aufersteht. Und wir wussten jetzt nicht, was von den 3 wird passieren. Und wir haben dann, als die Naturtherapie angeschlagen ist, sie hat Infusionen bekommen und das ging recht gut und sie hat wieder zugenommen an Gewicht, der Krebs wurde kleiner, es wurde ein Vierteljahr lang ging es aufwärts. Und da haben wir gedacht, wahrscheinlich der Weg 2 würde jetzt gehen. Und sie hatte tatsächlich auch eine bessere Lebensqualität, aber ein Wunder war schon gewesen, dass sie das ganze Dreivierteljahr, was sie noch gelebt hat bis zu ihrem Tod, keine Knochenbrüche hatte. Ja. Obwohl die Ärztin gesagt hat, jede kleinste Berührung, jedes Hinfallen könnte sofort Knochenbrüche hervor. Und zwar, wir glauben, dass es daran lag, sie hatte schon ein Jahr vorher einige Wirbelbrüche gehabt, 4 Wirbelbrüche. Und wir dachten, es wäre Osteoporose gewesen. Und im Nachhinein haben wir jetzt rekonstruiert, das waren damals schon die Metastasen in den Knochen oder Knochenkrebs vielleicht sogar selber. Und wir haben auf Osteoporose behandelt und sie hat eine Naturheiltherapie für Osteoporose gemacht, also die Knochen zu stärken. Und das muss so erfolgreich gewesen sein, dass der kleine Rest an Knochen, der noch da war, so stabil war, dass sie bis zu ihrem Tod keine Knochenbrüche hatte. Obwohl sie bettlägerig war und auch sonst viele Belastungen hatte, dass Gott sie davor bewahrt hat. Ja. Und wir waren auch sehr dankbar, dass auch wir die Therapie zu Hause machen konnten, dass auch von unserer Kirchengemeinde Krankenschwestern sie bereit erklärt haben, dann auch zu Hause die Therapie, die Infusionen mit ihr durchzuführen. Und das war eigentlich sehr positiv gelaufen. Ja.
Wie schön. Ist das denn, ich kann mir das sehr pflegeintensiv vorstellen, also wenn du deine Frau zu Hause hast, du bist ja selber als Pastor und Evangelist viel beschäftigt, du bist rund um die Uhr unterwegs eigentlich. Habt ihr Hilfe bekommen bei der Pflege?
Ja, also wir haben natürlich viele Hilfestellungen bekommen, aber meine Frau wollte gerne, dass ich sie pflege. Und das, ich habe einen neuen Beruf gelernt. Ja. Ich weiß jetzt, was Pflege bedeutet. Ich habe also sie vom ersten Tag an, also von April bis zum 10. Januar, habe ich sie voll gepflegt. Ja. Wir haben natürlich von Spezialkräften Hilfsmittel bekommen und auch von der Krankenkasse natürlich und vom Pflegedienst und auch von Fachleuten von unserer Kirchengemeinde haben wir auch Hilfestellung bekommen, aber die Pflege selbst habe ich gemacht. Ja. Das Gute war auch drin und da war Astrid unendlich dankbar für, dass mein Arbeitgeber, die Vereinigung, Baden-Württembergische Vereinigung, mich freigestellt hat. Solange wie es notwendig ist, das war am Ende ein Dreivierteljahr, hat mich weiter bezahlt, das volle Gehalt bezahlt und hat mich aber freigestellt, dass ich Astrid pflegen konnte. Und das war für uns auch eine besonders schöne Zeit, obwohl es eine sehr, sehr schwere Zeit war. Denn nachher wurde es immer schwieriger wieder ab dem Sommer. Aber es war eine schöne Zeit, weil ich war vorher sehr viel unterwegs. Und wir haben wenig Zeit füreinander gehabt. Und hier haben wir ein Dreivierteljahr jetzt gehabt, wo wir sehr intensive Zeit zusammen hatten. Ja, und das hat auch unsere Beziehung gut getan. Und da sind wir wirklich auch zusammengewachsen. Und in dieser Zeit haben wir auch so viel Ermutigung bekommen. Das war eine segensreiche Zeit. Ermutigung von die Gemeinde Leonberg, muss ich wirklich sagen. Die haben so viel, fast jeden Tag Blumen gebracht, ja, und Briefe geschrieben und Besuche gemacht und gebetet, Gebetskreis gehabt, ja. Und wir haben manchmal an einem Tag manchmal drei Blumen gleichzeitig bekommen, ja, eine über Fleurop und eine von persönlich vorbeigebracht, ja. Sie haben Hilfe angeboten, sie haben für uns eingekauft, sie haben Essen gekocht und in der Pflege geholfen und so viele Dinge, ja, selbst die Nachbarn haben geholfen, ja. Also unsere Nachbarschaft ist auch unglaublich zusammengeschweißt, kann man sagen. Ja. Der eine Nachbar ist schon über 80, der hat für uns den Rasen gemäht, ja, und der andere Nachbar, der hat uns die Büsche beschnitten, ja. Und also die haben so Anteil genommen und Mitgefühl gehabt, das muss man wirklich sagen, das war auch eine schöne Situation, ja. Und auch, dass es möglich war, dass wir diese Hilfe auch in Anspruch nehmen konnten, dass auch gerade auch eine Schwester aus der Gemeinde, die hatte gerade frei und die konnte uns dann noch besonders intensiv helfen. Das war wirklich eine gesegnete Zeit. Ja.
Schön, wenn man sich so in der Nachbarschaft hilft, auch von der Gemeinde, dass ihr so viel Hilfe erfahren habt. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass es eine ziemlich schwere Situation ist. Also man weiß nicht genau, was erwartet einen. Du hast jeden Tag natürlich gekümmert, wie geht es deiner Frau. Wie hat deine Frau sozusagen den Kopf hochgehoben? Wie hat sie es geschafft, sozusagen damit umzugehen?
Ja, natürlich. Der erste Schock war natürlich, als die Diagnose kam. Ich meine, es ging ihr vorher schlecht. Wir haben alles Mögliche gedacht und überlegt und gekonnt, aber das Krebs im Endstadium haben wir nicht mitgerechnet. Und als im April die Diagnose kam, da war man natürlich erstmal im Boden zerstört. Und das war schon eine schwierige Situation. Aber als dann die Therapie angeschlagen ist, haben wir wieder Hoffnung gehabt. Und diese Zeit war einigermaßen entspannt. Aber dann hat man gesehen, ab September, dass es wieder rückwärts ging. Und zwar, weil die Therapie so erfolgreich war, hat die Leber es nicht geschafft, das alles zu verarbeiten. Und dann ging es rückwärts. Das haben wir erst im Nachhinein auch wieder rekonstruiert, dass die Leber diejenige war, die dann das nicht geschafft hat. Und dann ging es immer schlechter. Sie hat wieder abgenommen. Und ab November war es klar, dass sie sterben würde. Ja, Mitte November ungefähr. Und da ist sie auch bettlägerig geworden. Aber dann hat sie sich Mitte November schon intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und war auf den Tod vorbereitet. Sie war bereit, innerlich, weil sie wusste, wenn ich jetzt sterben werde, der nächste Moment, den ich erlebe, ist Jesu Wiederkunft. Und sie hat dann alles in Ordnung gebracht, ihr Haus bestellt, sagt man so schön. Sie hat in Gesprächen mit mir und mit unserer Tochter alles geklärt. Sie hat für mich und für die Tochter einen Brief geschrieben, den wir nach ihrem Tod lesen sollten. Und also sie hat schon alles schon überlegt. Aber was ihr Kraft gegeben hat, waren Verheißungen aus der Bibel. Sie hatte die letzten 15 Jahre ihres Lebens viele Verheißungen gesammelt in so einem kleinen Büchlein, hat sie teilweise auswendig gelernt. Sie hat über 100 Verheißungen auswendig gelernt. Und das hat ihr wirklich Kraft gegeben. Denn es gab eine Zeit, wo sie nicht mehr lesen konnte, auch nicht mehr die Bibel lesen konnte, aber sie konnte die Verheißungen, die sie im Kopf hatte, immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Und das hat ihr unglaublich viel Kraft gegeben. Ja. Wir haben dann auch ein Buch, was sie selbst mit initiiert hat, das Buch von Stefan Lauterburg, Leben aus biblischen Verheißungen. Das hat sie dann auch, das hatte sie damals mitgeholfen, dass es gedruckt werden konnte. Stefan Lauterburg war ein Bekannter aus der Schweiz und der hat uns das Manuskript geschickt und hat gefragt, wie das dann ist, ob man das auch drucken könnte. Und das haben wir dann vermittelt, dass der Alex Konrad das dann gedruckt hat. Und da haben wir dann, das ist mal für jeden Tag eine Verheißung, und da haben wir dann immer die entsprechende Verheißung für den Tag gelesen, zusammen als Andacht. Und das war auch sehr segensreich und sehr hilfreich. Also das hat wirklich Kraft und Mut gegeben, denn die Verheißungen sind der Versprechen Gottes, gerade in Zeiten der Not, in Zeiten der schwierigen Situationen, seinen Beistand, seine Hilfe zugesprochen. Und das war wirklich, wirklich sehr schön. Ja.
Und gerade in dieser Situation ist es doch schön, also muss ich wirklich in Jesu Arm weiß, Verheißungen im Kopf hat, also Bibeltexte, die Jesus uns gegeben hat. Und ich weiß, das hat viel in deiner Frau bewirkt, also nicht nur in dieser letzten Zeit, sondern hat sie auch motiviert, der Mensch zu sein, der sie ist. Also sie war ja ein Mensch für andere da gewesen.
Ja.
Und das hat man, glaube ich, ganz besonders auch in der Zeit gemerkt.
Ja, richtig. Eigentlich war ihr ganzes Leben, wenn man ihr Leben mal überschreiben würde, dann könnte man sagen, ihr Lebensmotto war Dienst für Gott und Dienst für andere. Ja. Sie war sehr selbstlos und hat immer überlegt, wie kann ich für andere da sein? Was kann ich für andere Gutes tun? Und das war vor allen Dingen in der letzten Zeit. Ja? Das ist wirklich, muss man sagen, und es war dann auch so, dass sie überlegt hat, sie hatte eine Freundin, die hatte sie noch in ihren letzten, wann hatte sie kennengelernt? Im Krankenhaus hat sie sie kennengelernt, als sie dort die Diagnose bekommen hatte im April letzten Jahres. Und diese Freundin hat ihr dieses Büchlein geschenkt, Fürchte dich nicht, von Hedwig von Redern. Das ist ein kleines Büchlein, da ist immer eine Verheißung aus der Bibel dabei, mit Fürchte dich nicht. Und dann eine Seite, wo den Gedanken von Hedwig von Redern, eine bekannte protestantische Dichterin und auch Schriftstellerin, und da hat auch viele Lieder geschrieben, immer sehr gut, gerade über das Leid und sehr tiefgehend. Und das hat ihr so gut getan. Und dann hat sie überlegt, das ist so etwas Gutes, das will ich nicht nur für mich behaben, das möchte ich auch weitergeben. Dass auch andere, die auch in Leid sind oder schwierigen Situationen sind, dass sie auch dadurch getröstet werden. Und dann hat sie ihr letztes Taschengeld, was sie noch hatte, wir haben immer so ein bisschen Taschengeld, was sie wieder monatlich so bekommt, 150 Euro hat sie noch gehabt, hat sie gesagt, das will ich einsetzen. Dann hat sie 100 Bücher von denen gekauft und hat eine Liste gemacht für alle Personen, die dieses Buch geschenkt bekommen sollen. Ja. Die Hälfte haben wir noch verschenken können und die andere Hälfte sind wir gerade dabei, jetzt noch nach ihrem Tod zu verschenken, weil sie gesagt hat, was nützt mir das Geld, wenn ich gestorben bin? Ich will mit dem Geld Gutes tun. Ja. Und von daher, das war so ihr Gedanke, dass sie sagte, ich möchte für andere sein. Schön ist auch, in den letzten 9 Monaten ihres Lebens durfte sie noch 3 Menschen zu Jesus führen. Sie hat eigentlich immer schon auf dem Herzen gehabt, einen Herzenswunsch gehabt, anderen Bibelstunden zu geben. Aber es ist nie dazu gekommen, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt hat Gott es so geführt, Gott hat ihr in den letzten 9 Monaten, wo sie selbst ihr so schlecht ging, dass sie noch für 3 Menschen ein Wegweiser zu Jesus sein konnte. Ja. Das fing an mit einer Frau, die auf ihrem Zimmer lag, als sie vor einem Jahr die Diagnose bekommen hatte. Und die hatten sonst sich schon so unterhalten, auch über den Glauben, und die war also aufgeschlossen. Und dann, als die Diagnose kam, war ich gerade auch dabei, und da waren wir natürlich am Boden zerstört. Und dann, als ich dann am Abend gegangen bin, hat dann die Frau, ihre Freundin, kann man sagen jetzt, meine Frau getröstet. Und dann hat meine Frau erzählt von der Hoffnung, die wir haben. Dass wir glauben, dass wir, wenn sie jetzt sterben würde, die Diagnose war ja, in ein paar Wochen werden sie sterben. Hat sie gesagt, ja. Dann hat sie erzählt von der Auferstehung, von Jesu Wiederkunft, von den 1000 Jahren, von der neuen Erde, von den letzten Ereignissen, stundenlang, bis abends 11 Uhr. Ja? Und dann sind sie schlafen gegangen und morgens um 6 Uhr haben sie gleich weitergemacht und haben sich weiter unterhalten. Ja? Und die Freundin neben ihr, die war dann so aufgeschlossen und hat sich so gefreut. Ich habe dann das Buch mitgebracht, Vom Schatten zum Licht. Und Und diese Freundschaft ist sich die ganzen 9 Monate geblieben. Die haben sich immer wieder telefoniert oder auch Briefe geschrieben. Und das ist auch die Freundin, die auch dieses Büchlein geschenkt hat, Fürchte dich nicht. Ja. Mhm. Und so hat sie noch 3 Menschen. Und eine war auch von denen eine Krankenschwester, die zu uns gekommen ist und ihr die Infusionen gegeben hat. Die besucht schon seit einigen Monaten auch schon unsere Gemeinde. Und da hatte Astrid in der Zeit der Infusion, hatten sie Zeit gehabt, hat sie mit ihr Bibelstunden gemacht dann, ja. Und sie weitergeführt im Glauben dann auch. Ne? Also das war wirklich ein Segen, dass sie in diesen letzten Monaten noch Menschen zu Jesus führen durfte. Mhm. Und sie hat auch schon im Voraus denn so viel überlegt und geplant. Zum Beispiel, als sie wusste, dass sie sterben würde, hat sie dann auch schon überlegt, wie es auch uns gut gehen könnte. Zum Beispiel, ich hatte am 11. Januar Geburtstag und sie wusste nicht, ob sie dann noch leben würde oder nicht leben würde. Und dann hat sie schon, sonst hat sie normalerweise jedes Jahr zu meinem Geburtstag mir immer 3 Primeln geschenkt. Die haben wir dann im Frühling immer in den Garten rausgesetzt. Und das wollte sie diesmal auch wieder machen. Und dann hat sie eine Schwester beauftragt aus unserer Gemeinde, 3 Primeln zu kaufen und mir am Tag vor meinem Geburtstag vorbeizubringen. Und dann hat sie eine andere Schwester beauftragt, einen Kuchen zu backen, einen veganen Kuchen. Und den hat sie dann auch, sie hat sogar 2 gebacken, hat sie mir dann auch am Abend vor meinem Geburtstag vorbeigebracht, sodass ich an meinem Geburtstag von ihr Geschenke haben durfte. Sie war einen Tag vorher gestorben, ja, sie war einen Tag vor meinem Geburtstag gestorben, dass ich von ihr Geschenke haben durfte und noch einen schönen Geburtstag, auch trotz der Trauer und des Schmerzes, noch einen schönen Geburtstag haben konnte. Ja. So hat sie schon immer im Voraus überlegt, geplant, wie kann ich anderen Gutes tun? Und dann hat sie auch gesagt, wenn ich gestorben bin, wir hatten so ein Angebot bekommen, dass Bekannte von uns, die oben eine Ferienwohnung an der Ostsee haben und wo ich kostenlos Urlaub machen konnte, hat sie schon gesagt, wenn ich gestorben bin, dann fährst du 2 Wochen an die Ostsee und machst 2 Wochen Urlaub dort. Ja. Und also das hat sie alles schon im Voraus überlegt und geplant. Ja. Und dann hat sie auch gesagt, auch meine Beerdigung, hat sie gesagt, soll zu einem Segen für andere Menschen werden. Und dann hat sie auch gesagt, ich möchte nicht, dass mein Bild da vorne steht, ich soll nicht im Mittelpunkt stehen, sondern ich möchte, dass ein Bild von Jesu Wiederkunft oben drüber gezeigt wird, ja? Und von der Auferstehung. Und da habe ich ihr gesagt, naja, das ist zwar schon gut, aber ein Bild von dir wäre auch noch ganz gut, dann werden manche kommen, die dich vielleicht nicht so kennen. Und wenn über dich gesprochen wird, dann ist es gut, wenn man... Ja, sagt sie, okay, hat sie noch zugestimmt, ein Bild von ihr darf mit dabei sein, aber das Bild von der Wiederkunft muss eben drüber sein, ja? Und sie hat auch überlegt, wer die Ansprache halten soll und welche Musikbeiträge dabei sein sollen und das Essen, was danach sein sollte, dass es veganes Essen gibt, Mittagessen und hat sie alles schon genau überlegt und geplant, weil sie sagte, das und es war auch wirklich ein großer Segen. Ja, das muss man wirklich sagen.
Diese Beerdigung war, also für mich war sie also sehr besonders. Also ich habe noch nie so eine Beerdigung erlebt, also ja, wie die von deiner Frau.
Ja,
die, also hat mich sehr, sehr tief getroffen.
Und das war eigentlich auch ihre Handschrift. Ja, das war ihre Handschrift. Natürlich in der Organisation, in der Ausführung haben wir das nachher gemacht, aber es war ihre Idee und ihre Planung, ja, für diese Beerdigung.
So. Mhm. Ja. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ich weiß im Vorfeld, also wie die Diagnose kam und wie wir davon erfahren haben. Egal wo ich war, in welcher Gemeinde, die ich besucht habe, Menschen, die ich besucht habe, alle haben gebetet. Alle haben immer gebetet für Astrid. Also sie hat entweder so einen riesigen Bekanntheitsgrad erreicht, einfach wahrscheinlich durch dich.
Ja, ja.
Dass egal wo ich gewesen bin, die Menschen wussten von deiner Frau, ja, wie es ihr geht. Ich konnte immer mit ihnen.
Ja. Und es war auch so, dass tatsächlich auch über die sozialen Medien die Aufmerksamkeit auf Astrids Situation unglaublich weit verbreitet war. In ganz Deutschland, Österreich und Schweiz und darüber hinaus, ja, selbst im Ausland, von Brasilien und von Südamerika, von Südafrika und Südamerika haben wir Botschaften bekommen, ja, dass auch da die Menschen für sie beten. Und zwar, ich habe auch zu ihr gesagt, im ersten Viertel, ja, war das vor allen Dingen, weil ich so bekannt bin und sie war halt meine Frau. Deswegen war das bekannt, dass sie dann... Aber dann war das folgendermaßen. Dann ging es dann eine Zeit lang besser und dann war auch die Aufmerksamkeit im Sommer ein bisschen weniger. Aber als es dann im November wieder schlechter wurde, Oktober, November, da hat es wieder sehr stark zugenommen. Auch die Anteilnahme, die Fragen, die Briefe. Und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, im ersten Vierteljahr war es wegen mir. Und jetzt am Ende des Jahres ist die Aufmerksamkeit so stark wegen dir. Sondern und zwar durch die Art und Weise, wie du das Leid trägst. Die Stärke, die du hast, die innere Stärke. Denn je mehr ihr äußerer Mensch zerfallen ist, desto stärker ist ihr innerer Mensch geworden. Ja, und desto mehr ist auch Jesu Liebe und Jesu Charakter durch ihr durchgestrahlt. Und sie hat sich so intensiv mit der Bibel und mit den Verheißungen immer beschäftigt und gedanklich. Die letzten Wochen ihres Lebens lebte sie mehr gedanklich schon im Himmel als auf dieser Erde. Ja. Und weil sie wusste, wenn ich jetzt sterbe, in ein paar Wochen, in ein paar Tagen, sie wusste nicht, wann sie sterben würde. Wir haben jeden Tag damit gerechnet, dass sie sterben könnte. Deswegen war sie eigentlich jeden Tag bereit. Und dass sie wusste, dann sehe ich Jesus im nächsten Moment. Ja? Und das hat man in ihrem Leben gesehen. Ja? Und viele sind gekommen, um sie zu trösten. Und Astrid hat sie getröstet, ja? Und hat sie aufgebaut. Und sie war manchmal noch so voller Energie und so voll geistlichen Überlegungen. Und auch, ja, das war wirklich schön zu sehen, wie die Wirkung auf andere war. Und dann hat sie auch noch gesagt, aber wie kann es sein? Ich habe nie eine Predigt gehalten. Ich habe nie einen Vortrag gehalten. Ich war nie im Mittelpunkt oder irgendwo vor der Kamera gestanden oder irgendwas. Ja? Und warum ist die Aufmerksamkeit so stark jetzt auf mich? Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, ich glaube, entscheidend ist nicht, was wir tun und was wir für Gott tun, sondern wer wir sind. Und jetzt, in diesem Moment, ja, wo du so im Leid bist, durch die Art und Weise, wie du das trägst, wer du bist, das hat Eindruck, das macht Eindruck. Und das hat dann eine Wirkung auf andere. Ja. Und deswegen war es ja auch so, wir haben so viele Briefe bekommen, wir haben stapelweise Briefe bekommen. Ja. Und das Schöne ist ja, dass sie das noch alles lesen konnte. Wenn jemand plötzlich stirbt, dann hat man nach seinem Tod, sagt man, ja, das war ein lieber Mensch und dann freut man sich natürlich. Jeder Mensch hat auch seine lieben Seiten gehabt. Aber weil sie am Ende auch so starke Wirkung hatte auf andere, hat sie unglaublich viele Briefe bekommen, wo Menschen geschrieben haben, wie sie ein Vorbild für sie ist und wie sie einen Unterschied macht für ihr Leben. Ja? Zum Beispiel eine ihrer Freundinnen, die sie noch zum Glauben geführt hat, hat uns eine Karte, einen Brief geschrieben. Übrigens über Silvester. Und dieser Brief, der kam so bei uns an, der war sogar von der Post noch so in so einem durchsichtigen Umschlag. Ja? Wahrscheinlich hat sie den in einen Postkasten geworfen, wo jemand Böller reingeworfen hat und dann ist er angebrannt. Und ich muss sagen, da muss so ein Engel gewesen sein, der das wieder ausgepustet hat, damit wir den Brief noch kriegen konnten. Und in diesem Brief schreibt sie, hat sie eine Karte geschrieben mit einem Engel drauf und hat dann dazu geschrieben, Astrid, mein Pfeil. Ja? Und ich möchte nur ein paar Sachen zitieren hier. Sie hat geschrieben, liebe Astrid, es war das schönste Weihnachtsgeschenk, dass du anrufen und reden konntest. Wir haben so viel gebetet und Gott hat ein kleines Wunder getan. Es geht dir besser. Du kannst sprechen. Du bist ein Engel, ein wunderbarer Mensch. Ich verspreche dir, ich werde zur Gemeinde nach Essen in den Gottesdienst gehen. Danke für all dein Bemühen. Ich will auch einen Hauskreis gründen, wenn Gott es will. In der Endzeit brauchen wir kleine Gemeinschaften. Wir beten für dich. Alles Liebe und dann ihre Unterschrift. Ja.
Das war von einer Dame, die sie im Krankenhaus kennengelernt hat?
Nein, das war eine zweite. Das war eine zweite Dame. Die hatte bei uns angerufen, weil sie meine Vorträge gesehen hatte. Und wollte dann ein bisschen mehr über den Glauben wissen. Und dann hat meine Frau den Anruf abgenommen und hat dann mit ihr über dreiviertel Jahr Kontakt gehabt. Ja? Und hat dann auch ihr viel erzählt und ihr viel weitergeholfen, Bücher empfohlen oder auch dann in die Gemeinde, in die Eventgemeinde den Weg empfohlen und so weiter. Und die ist dann durch sie in die Gemeinde gekommen. Dann, ne? Und die hat dann diese Karte geschrieben. Dann, ne? Und das ist schon erstaunlich, also wenn man das sieht. Und solche Karten waren meiner Frau sehr wichtig. Ja? Die hat sich natürlich immer aufgestellt und irgendwie gefreut, weil sie irgendwo gemerkt hat, ja, es ist schön, wenn man sehen kann, was für ein Segen man sein darf. Ja? Nicht erst nach dem Tod, sondern schon während man so, ja, wenn es so langsam zu Ende geht, dann kriegt man sehr viel Rückmeldung. Und das war wirklich schön, dass sie sehen, erleben konnte, wie ihre Wirkung auf andere auch wieder auf sie zurückgewirkt haben. Ja.
Das ist so beeindruckend, denn eigentlich, man denkt ja in der Zeit, man macht sich viele Sorgen, man hat vielleicht viele Schmerzen, man ist gar nicht in der Lage, was für andere zu tun. Ja. Genau das Gegenteil ist bei Astrid der Fall. Richtig, genau. Also sie ist richtig aufgeblüht, scheint es.
Ja. Und das war auch manchmal so, es ging manchmal auch auf und ab. Wenn sie telefoniert hat, selbst ungefähr 10 Tage vor ihrem Tod, hat sie mit jemandem telefoniert und der hat dann zu ihr gesagt, also du klingst nicht so, als ob du bald sterben würdest. Ja? Weil sie konnte am Telefon so voller Energie und so normal sprechen, ja? Dass sie gar nicht wie eine Sterbende klang. Ja? Aber es kann sein, dass sie nächsten Tag nur noch apathisch im Bett lag und fast gar nichts mehr machen konnte, ne? Kaum noch reden konnte. Also es ging immer wieder ein bisschen auf und ab bei ihr so. Ja? Aber es war ein Segen. Ja. Deswegen ich muss sagen, auch schwere Zeiten, wenn man sie im Nachhinein zurückblickt, sind eigentlich Segenszeiten, weil man dann Gottes Nähe besonders spürt, ja? Und irgendwo merkt auch, dass Gott da ist, ja? und Gott führt. Ja?
Und gerade wenn du sagst, dass sie so in diesen letzten Tagen wirklich Gottes Führung noch so gespürt hat, dass sie also anderen Menschen so zum Segen geworden ist. Da wäre jetzt meine Frage, ist das denn, also in der Zeit, hatte sie denn da Schmerzen gehabt?
Ja, sie hatte Schmerzen, ja. Sie hat immer wieder versucht, das irgendwo im Gleichgewicht zu halten. Aber dann war es so, als es dann klar war, dass sie bettlägerig wurde und es zum Sterben ging, haben wir einen Palliativservice eingeschaltet. Das war auch gut. Da kam eine Ärztin, die hat sie untersucht und sie hat dann auch Wasser in der Lunge festgestellt und hat auch Wasser in den Beinen gehabt und auch im linken Arm. Und Wasser in der Lunge, sagt sie, das ist gefährlich, das war problematisch. Und dann hat sie uns auch Schmerzmittel dagelassen, stärkere Schmerzmittel, Morphin unter anderem. Mhm. Und hat gesagt, das ist wichtig, weil wenn es zum Ende geht, dann sollte sie die stärkeren Schmerzmittel nehmen, dass dann auch man so ein bisschen, ja, weil normalerweise die Schmerzen am Ende stärker werden, um dann auch, sagen wir mal, vor dem Tod ohne Schmerzen sterben zu können. Das ist der Gedanke dabei. Naja, auf jeden Fall haben wir die dann bekommen. Die lagen dann schon da, diese Schmerzmittel, die stärkeren. Und wir waren auch einverstanden damit. Wir gesagt haben, okay, wenn es nötig ist, warum soll man Schmerzen haben, die man nicht haben müsste? Und dann wurden ein paar Tage später ihre Schmerzen tatsächlich stärker. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir doch mal Morphin. Dann hat sie das genommen, ein Tropfen und ein paar Stunden später nochmal ein Tropfen, noch ein drittes Mal ein Tropfen. Und in der Nacht darauf wurden ihre Schmerzen so schlimm und so stark wie nie zuvor. Und wir haben das dann auf die Schmerzmittel zurückverfolgt und haben das natürlich sofort wieder abgesetzt. Und dann hat unsere Tochter herausgefunden, dass ein Naturheilarzt geschrieben hat, wenn Krebs in der Leber ist, dass das Neuralgien auslösen kann. Und sie hatte wohl Metastasen in der Leber und durch die Schmerzmittel musste ja die Leber diese Schmerzmittel abbauen. Und das hat diese Neuralgien, diese starken Schmerzen bei ihr ausgelöst. Und dann haben wir gesagt, naja, dann muss sie ja eigentlich auch das Schmerzmittel, was sie das ganze halbe Jahr schon seit April letzten Jahres genommen hat, das ja auch abgebaut werden von der Leber. Und dann haben wir gedacht, okay, dann lassen wir es auch weg. Und wir haben es weggelassen. Und was passierte? Die Schmerzen wurden noch weniger. Und dann haben wir da habe ich zu ihr gesagt, du solltest nur das essen, worauf du Appetit hast. Weil der Körper normalerweise nach dem verlangt, was er braucht. Das geht nicht mit Schokolade, aber das funktioniert mit natürlichen Nahrungsmitteln. Und sie hat dann 90% nur eine Rohkost gegessen und sehr viel Ananas gegessen, meistens so als Nachtisch. Und vor allen Dingen eine Diät auch, um die Leber zu unterstützen. Und wie gesagt, alle Schmerzmittel weggelassen. Und die Schmerzen wurden immer weniger. Immer weniger. Bis die letzte Woche ihres Lebens sie gar keine Schmerzen mehr hatte. Und wie gesagt, der Arzt hat dann gesagt, und auch der Palliativservice, die Ärztin hat gesagt, das ist ein Wunder, das ist medizinisch nicht zu erklären. Und dann ist dann noch Folgendes, als sie dann die Schmerzmittel weggelassen hat und auch die besondere Diät gegessen hat, ging das Wasser weg. Das Wasser ging aus den Beinen weg, aus dem Arm weg und aus der Lunge weg. Sie konnte besser atmen, sie konnte besser reden. Ja. Und es war wirklich, und ich habe mir auch überlegt, was ist eigentlich, wenn die letzte Krise kommt, die letzte Trübsalzeit dieser Erde? In Offenbarung steht, dass man da nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Und viele von uns sind abhängig von Medikamenten. Und dann kann man auch keine Medikamente mehr kaufen und auch nicht mehr zum Arzt gehen. Und was wird dann sein? Und ich habe hier erlebt, Gott kann uns unabhängig von Medikamenten machen. Wir haben die Medikamente weggelassen und es ging ihr besser. Und der Arzt hat dann auch gesagt, Schmerzmittel sollten normalerweise dafür da sein, die Schmerzen wegzunehmen. Aber ja, war es genau andersrum. Die Schmerzmittel haben die Schmerzen verstärkt und das Weglassen der Schmerzmittel haben die Schmerzen weggenommen. Ja. Aber natürlich, denke ich, war das nicht nur die Schmerzmittel weglassen, sondern das war auch, dass viele gebetet haben. Haben Hunderte, Tausende haben für sie gebetet. Mhm. Auch dafür, dass sie keine Schmerzen hat. Gott hat die Gebete erhört. Ja, das war wirklich eine wunderbare Erfahrung. So haben wir Wunder über Wunder erlebt, ja, dass Gott auch in der Situation geholfen hat. Er hat zwar nicht davor bewahrt, dass sie gestorben ist, aber in dieser schwierigen Situation haben wir erlebt, wie Gott getragen hat und wie Gott geholfen hat und was Gott Gutes getan hat. Ja. Mhm.
Das ist beeindruckend. Ne? So viele Menschen haben gebetet, damit es der Astrid und dir und auch deiner Tochter gut geht. Ja. Und eigentlich ist eure Familie so vielen anderen zum Segen geworden in dieser Zeit. Und eine ganz besondere Sache, die mich sehr beeindruckt hat, du hast gerade von der letzten Woche gesprochen, von Astrid, in der sie keine Schmerzen mehr hatte. In dieser Zeit ist was ganz Besonderes passiert. Ja. Ja. Magst du das erzählen?
Richtig. Das war also eigentlich die größte Erfahrung. Ja? Und im Nachhinein. Für sie war immer so ein bisschen auch die Frage, wann werde ich sterben? Sie war schon ab November, Mitte November bereit zum Sterben. Und am liebsten wäre sie schon gestorben. Und sie gefragt, warum sterbe ich noch nicht? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat Gott, erst haben wir gesagt, entscheiden wir nicht über den Zeitpunkt des Todes. Wir entscheiden nicht, wann wir geboren werden und auch nicht, wann wir sterben. Und zweitens, Gott wohl noch etwas vor mit dir. Ja. Und als sie dann dieses Büchlein gekauft hatte, 100 Mal und weitergegeben hat, hat sie gesagt, ja, jetzt habe ich meinen Auftrag noch erfüllt und jetzt kann ich ja sterben. Aber sie ist nicht gestorben. Es gab noch einen Auftrag für sie. Und zwar, das hing damit zusammen, wir hatten schon im Dezember überlegt, es gab ja dieses erste Buch von Stefan Lauterbuch, von dem ich schon erzählt hatte, was sie selbst mit initiiert hatte. Und weil sie ja selbst so viele Verheißungen, über 400 gesammelt hatte, haben wir überlegt, ja, wenn sie dann mal gestorben ist, dann könnten wir ja einen zweiten Band rausbringen mit ihren Verheißungen, die vor allen Dingen trösten, ermutigen und stärken. Haben wir gedacht, vielleicht so im Herbst 2023 könnten wir das fertig machen, dass es so zum 1. Januar 2024 auf dem Markt ist, dass das dann die Menschen dann so als Brot, die für jeden Tag eine Verheißung denn gebrauchen können. Und dann kam Silvester. Und da haben Freunde uns besucht, der Burkhard und die Irene Vogel. Ich bin mit dem Burkhard zur Jahresschlussfeier gefahren und die Irene ist bei Astrid zu Hause geblieben. Und die haben sich unterhalten. Und dann hat Astrid davon erzählt, von dem Verheißungsbuch, was wir mal vorhaben, irgendwann mal rauszubringen. Und dann hat Astrid gesagt, ich möchte gerne, dass mal, haben sie über die Trauerfeier gesprochen, über den Tod gesprochen. Wir haben übrigens fast jeden Tag über den Tod gesprochen. Und das ist überhaupt nicht bedrückend, sondern sehr entspannt, positiv sogar. Sie hat sogar einmal gesagt, ja, ich freue mich, wenn ich hier sterbe. Ich habe mal gesagt, du hast es gut, wenn du stirbst, siehst du Jesus, ich habe noch ein bisschen länger zu kämpfen dann. Ja. Also das war ganz entspannt. Auf jeden Fall hat Astrid dann gesagt, bei meiner Trauerfeier möchte ich gerne, dass das Buch von Stefan Lauterbuch jedem, der kommt, kostenlos gegeben wird. Und dann hat die Irene gesagt, ja, warum das Buch von Stefan Lauterbuch, warum nicht dein Buch? Sagt sie, wieso, ich sterbe doch jetzt. Ich habe noch kein Buch. Also auch die Irene, ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Wenn du möchtest, tippe ich alle deine Verheißungen, die du aufgeschrieben hast, in den Computer ein. Und wir werden mit dem Alex Konrad sprechen, dass das Buch zu deiner Beerdigung schon da ist. Gut, sagte Astrid. Ja. Dann haben Burkhard und Irene tatsächlich eine Woche lang die ganzen Verheißungen alle eingetippt. Was wir nicht bedacht hatten, das muss man auch noch Korrektur lesen. Und das habe ich dann noch machen müssen. Ja. Das war auch nicht so ganz, ja, war noch ein bisschen zeitaufwendig. Aber auf jeden Fall, das haben wir dann gemacht. Und dann hat Astrid aber gesagt, ich möchte gerne, dass das Buch nicht verkauft wird, sondern dass es verschenkt wird. Und da haben wir beim Alex Konrad den Kostenvorschlag machen lassen für 2000 Exemplare, erste Auflage. Und Alex sagte 6000 Euro ungefähr. Das ist recht günstig für so ein Buch. Und dann haben wir aber gedacht, wir haben die 6000 Euro nicht. Und sagte, Irene macht nichts. Ich werde einen Spendenbrief aufsetzen, an ein paar Freunde schicken. Darf ich eure Kontonummer angeben? Da dachte ich, okay. Was ich nicht wusste, ist, dass dieser Spendenbrief durch ganz Deutschland rumgehen wird. Innerhalb von ein paar Tagen. Innerhalb von ein paar Stunden, muss man sagen. Und innerhalb von 3 Tagen sind 20.000 Euro zusammengekommen. Also 6.000 brauchten wir eigentlich nur. Und da habe ich zu Astrid gesagt, hör mal zu, wir haben jetzt 20.000 Euro. Lass uns gleich mit 5.000 Exemplaren erste Auflage beginnen. Dann ist das pro Buch ein bisschen billiger. Da sagt sie, okay. Und dann haben wir noch in dieser letzten Woche, übrigens, das war eine Woche, wie gesagt, wo sie keine Schmerzen hatte, aber wo auch ihre Kräfte immer weniger wurden. Sie konnte immer weniger machen. Sie hat kaum noch reden können. Sie hat nur noch flüstern können. Manchmal auch nur noch so undeutlich, dass ich mir immer Mühe geben musste, das zu hören. Sie konnte auch die letzten Tage kaum noch sich bewegen. Ja, ich musste immer mehr, also die Pflege wurde intensiver, muss man sagen. Aber da haben wir dann noch, in dieser letzten Woche haben wir dann noch das Vorwort geschrieben. Wir haben 8 Anhänge noch geschrieben. Wir haben die Buchrückseite noch geschrieben. Wir haben noch das Layout ausgesucht, das Bild ausgesucht. Und der Alex hat das dann schon gesetzt. Also sie hat schon gesehen, wie das Buch aussehen würde. Und alles noch in der letzten Woche. Ja. Und dann weiß ich noch genau, das war dann am Montag, den 9. Januar. Ich hatte mit der Irene telefoniert und es war soweit alles fertig getippt. Schon größtenteils korrigiert. Und am Abend waren 20.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Und da habe ich zu Astrid gesagt, jetzt ist alles fertig, es ist alles eingetippt, es ist alles bereit. Das Geld ist zusammengekommen, jetzt kannst du loslassen. Und am nächsten Morgen ist sie eingeschlafen. Gott hat es noch geführt, dass sie noch das Buchprojekt noch zu Ende bringen konnte. Ja, und genau am nächsten Morgen, dass sie friedlich einschlafen durfte. Und dann war Folgendes, dann mussten wir das natürlich noch ein bisschen weiter bearbeiten. Alex musste das noch formatieren. Und dann haben wir das auch noch nochmal Korrektur gelesen, noch ein paar Verheißungen, die doppelt waren, nochmal ausgetauscht. Und da habe ich alles gefragt, wie sieht es jetzt aus? Schaffen wir das bis zum 25. Januar? 25. Januar war die Trauerfeier. Sagte Alex, nein, schaffen wir nicht. Er hat es in Polen drucken lassen, weil es ja billiger ist. Da habe ich gesagt, gut, dann lass uns 500 Exemplare per Express drucken und die anderen 4.500 dann später. Ja, sagt er, okay. Hat er angefragt, es war möglich. Die haben gedruckt und am Montagabend, dem 23. Januar, war es fertig. Und aber am Mittwochmorgen war die Beerdigung. Das Problem war nur, die Bücher lagen jetzt in Polen. Und wie schafft man 500 Bücher von Polen montagabends in den Schwarzwald nach Calw zu kriegen, dass sie am Mittwochmorgen dort sind? Keine Spedition machte das. Was hat der Alex gemacht? Der Alex hat sich in sein Auto gesetzt, in sein Privatauto, ist nach Polen gefahren, hat die 500 Bücher eingeladen und ist wieder zurückgefahren. Und am Mittwochmorgen um 10 Uhr waren die Bücher bei der Trauerfeier in Calw. Ja. Und jeder, der dann anwesend war, der Eugen Hartwig hat dann die Ansprache gehalten, hat auch auf das Buch hingewiesen. Jeder, der anwesend war, hat dann dieses Buch kostenlos bekommen können. Übrigens auch jetzt immer noch so, jeder, der möchte, der diese Sendung sieht, ihr könnt gerne das Buch kostenlos bekommen. Die Bestelladresse ist bei Wertvoll Leben, der Alex Konrad, Rudersberg. Ja, da kann man das bekommen. Auch das Porto, der Versand ist kostenlos. Also auch die Spenden sind auch mit für den Versand. Setzen wir auch mit dafür ein. Ja. Und wir haben jetzt schon so viel Spenden, mittlerweile schon 40.000 Euro an Spenden bekommen, dass wir jetzt schon eine zweite Auflage planen, die im Mai herauskommen wird, mit 10.000 Exemplaren. Und je nachdem, wie das Verbreitung findet und auch noch nötig ist, werden wir noch eine dritte und dann noch weitere Auflagen dann planen.
Ja. Es ist wunderschön, dass Astrid das noch miterlebt hat, Also wie das Buch noch fertig wurde.
Ja.
Und dass ihr wissen durfte, es wird verteilt werden. Das war ihr großer Wunsch. Ich würde ganz gerne in diese letzten Tage oder vielleicht den letzten Tag von Astrid nochmal mit dir reingehen.
Ja.
Einfach, das ist irgendwie eine Frage, die kann ich niemandem stellen. Und ich habe die Frage auch noch niemandem gestellt, weil das irgendwie seltsam ist. Aber darf ich dich fragen, wie war das Sterben?
Ja. Ihr Wunsch war es, dass sie zu Hause sterben darf. Gott hat ihren Wunsch erfüllt. Mhm. Ihr Wunsch war es, dass bis zum letzten Tag ich sie pflegen durfte. Der Wunsch wurde auch erfüllt. Dann war es auch so, dass sie bis zum letzten Tag, auch wenn ihr Körper immer mehr zerfallen ist, aber vollkommen klar im Kopf war. Sie hatte keine Metastasen im Kopf. Sie war wirklich noch bis zum letzten Tag klar im Kopf. Das war auch eine Führung, Wunder Gottes. Mein Wunsch war es, dass ich dabei sein durfte, während sie stirbte. Sie hätte auch sterben können in der Nacht, dass sie nicht wieder aufwacht. Übrigens, solange sie bettlägerig war, wir wussten ja nicht, wann sie sterben würde, an jedem Abend haben wir uns verabschiedet mit dem Bewusstsein, vielleicht wacht sie morgen früh nicht wieder auf. Ja. Und wenn es über 7 Wochen geht, das ist schon herausfordernd. Ja. Aber mein Wunsch war es, dass ich dabei sein durfte. Und wie ich eben schon sagte, am Montagabend war das Buchprojekt fertig. Am Dienstagmorgen, ich bin vom Duschen wieder zurückgekommen und kam zu ihr und sie sagte, sie hätte Durst. Dann habe ich ihr Wasser warm gemacht, sie wollte gerne ein bisschen angewärmtes Wasser haben. Habe ihr das Wasser gebracht und habe sie auf die Seite gelegt, weil auf dem Rücken konnte sie nicht trinken, sondern ging das Wasser in die Luftröhre. Habe ich auf die Seite gelegt und dann hat sie ein bisschen was getrunken. Und während sie getrunken hat, habe ich gemerkt, irgendwas ist anders jetzt. Wir haben zwar immer schon mit ihrem Tod gerechnet, aber irgendwann habe ich gemerkt, jetzt ist es soweit. Irgendwas ist anders. Ich habe ihr das Trinken wieder weggestellt, habe sie schnell auf den Rücken gelegt. Dann habe ich ihre Hand genommen, habe mit ihr gebetet. Und während ich gebetet habe, ist sie ganz friedlich eingeschlafen. Ja. Das war so wirklich so ein Frieden. Ja. Das war wirklich ein großer. Ja, es war natürlich schmerzhaft, aber es war schön zu erleben, ja, wie sie so loslassen konnte, ja, und wie Gott das auch den Zeitpunkt ihres Todes richtig gemacht hat. Ja. Wie gesagt, am Montag hat sie das Buchprojekt beendet, am Mittwoch hatte ich Geburtstag. Wäre sie in meinem Geburtstag gestorben, wäre für mich kein schöner Geburtstag gewesen. Aber so ist sie einen Tag vorher gestorben. Und noch etwas. Eine Woche bevor sie gestorben ist, hat Gott ihr einen Traum gegeben. Weil sie die innerlich diese Frage hatte, wie lange muss ich noch leiden? Manchmal hat sie gefragt, wenn es noch ein halbes Jahr, ein Jahr noch gehen würde, dass ich bettlägerig bin. Habe ich gedacht, nein, das glaube ich nicht. Dann hat sie gedacht, ja, warum denn nicht? Da sage ich, wenn man sieht, wie du schon abbaust, es geht nur noch ein paar Tage und dann wirst du sterben. Und dann hat Gott eine Woche vor ihrem Tod ihr einen Traum geschenkt. Und zwar, sie hat geträumt, wie sie stirbt. Sie hat im Traum gesehen, wie ich bei ihr bin, wie ich ihre Hand halte, wie sie immer schwächer wird und wie sie stirbt. Und im Moment, wo sie stirbt, ist sie aufgewacht. Also sie hat ihren Tod geträumt. Und das war für sie die starke Bestätigung, jetzt sterbe ich. Die nächsten Tage. Und das war ja für sie eigentlich schon, sie hat schon einen Todeswunsch gehabt. Weil sie sagte, warum leide ich jetzt eigentlich noch? Ne? Und das war kurz bevor wir das Buchprojekt gestartet hatten, dass sie diesen Traum hatte, wo sie dann die Gewissheit hatte, in den nächsten Tagen ist es soweit. Ja? Und seit diesem Traum hatte sie diese Frage überhaupt nicht mehr. Sie war innerlich ruhig und hat gewusst, Gott macht es richtig. Gott wird jetzt den Todeszeitpunkt jetzt in den nächsten Tagen geben. Ja? Also von daher, so viel Wunder haben wir erlebt. Ja? Wie Gott selbst, weil er wusste, dass sie diese Frage innerlich hatte, hat Gott ihr eine Woche vor ihrem Tod diesen Traum geschenkt, ja, um sie innerlich ruhig zu machen und auch, dass sie das Projekt noch umsetzen konnte. Dann, mhm.
Ja. Also ich denke, wie schön muss das sein? Also sie hat das Letzte, was sich noch erinnern wird, sie hat noch mit dir zusammen gebetet.
Ja.
Und das Nächste, was sie hören wird, ist die Stimme von Jesus, die sie aus dem Grab ruft.
Ja. Ja.
Also ich kann wirklich sagen, sie hat den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt.
Richtig.
Und für sie liegt die Krone des Lebens bereit.
Ich habe auch zu ihr gesagt, du hast es gut, du kannst jetzt sterben. Im nächsten Moment siehst du Jesus, ja, wir müssen noch ein bisschen weiterkämpfen. Und sie hat dann auch gesagt, wenn ich gestorben bin, dann seid nicht traurig, sondern seid dankbar für das, was Gott für uns getan hat. Ja. Natürlich sind wir trotzdem traurig. Denn wenn der Mensch nicht mehr da ist, das war schon ein unglaublicher Schmerz. Aber trotzdem auch die Dankbarkeit. Einerseits eine gewisse Erleichterung, dass sie jetzt sterben durfte. Erleichterung, dass es auch mit der ganzen Belastung und der Pflege jetzt zu Ende war. Eine Erleichterung, dass sie jetzt friedlich einschlafen durfte, dass Gott auch alles, dass sie nicht mehr ins Krankenhaus musste, dass alles gut gegangen ist. Ja. Aber trotzdem der große Schmerz. Ne. Und ich habe nicht gedacht, dass es möglich ist, zwei so starke gegensätzliche Gefühle gleichzeitig zu haben. Ein Schmerz, und der war unglaublich groß. Und gleichzeitig aber auch ein Frieden im Herzen, ein Geborgensein in Gott, ein Aufgefangen-Gefühl. Ja? Ja. Das heißt, dieser Schmerz war nicht ins Bodenlose, sondern der wurde irgendwo aufgefangen. Wo ich irgendwo gemerkt habe, Gott ist da und er hält mich fest. Ja? Und ich darf tatsächlich auch in dem Schmerz eine gewisse Dankbarkeit haben. Ja.
Ich finde, das hat man ganz besonders gemerkt, fand ich, bei der Trauerfeier.
Ja.
Das war eine Trauerfeier, wie ich sie so noch nie erlebt habe.
Ja.
Das war viel Freude war dabei, irgendwie viel Hoffnung war dabei. Ja. Auch das Bild, das von der Wiederkunft von Jesus zeugte.
Ja.
Das war, also man kann sagen, also es war fast ein schöner Moment. Also man hatte die Hoffnung, dass Astrid nicht gestorben ist, sondern sie wird ewig leben.
Ja.
Und das war, also so stelle ich mir eine Trauerfeier vor.
Ja.
Und es waren unglaublich viele Menschen gekommen aus der ganzen Nation.
Ja, aus Österreich, Schweiz. Astrid war ja Schweizerin. Mhm. Wir haben viele Freunde aus der Schweiz. In der Schweiz, von ganz Deutschland sind viele gekommen. Und auch allein, also wir haben dann einen Saal gemietet, weil wir wussten, es werden über 250, 300 Personen ungefähr kommen. Wir wussten nicht, wie viele kommen würden. Aber wir haben ungefähr mit 300 gerechnet. Und 250 sind ungefähr gekommen. Und die Friedhofskapelle war zu klein. Also haben wir einen Saal gesucht und das war auch nicht so ganz einfach, einen Saal zu finden. Es hätte die Kirche noch gegeben unten in Calw, aber da gab es keine Parkplätze. Ja, und das ist dann ein Chaos geworden. So haben verschiedene andere Räumlichkeiten gesucht und dann haben wir diese Halle gefunden. Und das war wirklich auch ein Segen, dass sie ja frei war und dass das auch möglich war. Und auch der Blumenschmuck dann. Da hatten wir einen Blumenladen, der das dann gemacht hat, wo ich am Anfang schon dachte, naja, wie wird das wohl werden? Ich hatte vorher nicht so den besten Eindruck davon gehabt, aber die haben dann eine Dekoration hingelegt. Also das habe ich noch nie gesehen. Ja. Einige haben zu mir gesagt, als sie reingegangen sind in den Saal und haben das gesehen, wir denken, wir sind auf einer Hochzeit hier und nicht auf einer Beerdigung. Ja. Also so Blumenschmuck und auch die Atmosphäre so auch. Ne? Und ich denke, der Eugen Hartwig hat es auch gut verstanden, auch dann in der Trauerfeier, und es war auch Astrids Wunsch, in der Trauerfeier, in der Ansprache, so ein Bezug von ihrem Leben auf das geistliche Leben und auf die Hoffnung, ja, und auf die Wirkung des Lebens zu zeigen. Ne? Dass er gesagt hat, guck, so stirbt ein Mensch, so lebt ein Mensch und so stirbt ein Mensch, der mit Gott verbunden ist. Ja? Und wie sterben noch andere Menschen, die ohne Gott denn leben und sterben? Ja? Aber die Beerdigung, auch das hat alles Astrid geplant. Ja? Sie hat schon geplant gehabt, alle Einzelheiten der Trauerfeier, kann man sagen schon. Ne? Also natürlich, die Durchführung haben wir dann gemacht, aber das war ihre Handschrift, die man sehen konnte an der Trauerfeier. Ja. Und eine Erfahrung, die wir noch gemacht haben, war zum Beispiel mit dem Essen. Wir haben sich nur eine Schwester dann gefragt, die dann das organisieren sollte, andere fragen sollte, wer was denn vorbereitet. Denn wir wollten es gerne, weil sehr viele von weiter weg gekommen sind, wollten wir gerne, haben wir auch extra um 11 Uhr die Trauerfeier angesetzt, dass dann, die ging übrigens über eine Stunde, ging die dann anderthalb Stunden ungefähr, dass dann zum Mittagessen man Mittagessen anbieten konnte. Und das hat auch schon alles vorbereitet, dass es vegan sein sollte und so weiter. Aber denn wir wussten nicht, wie viel wir vorbereiten. Wir wussten nicht, wie viele kommen würden. Und naja, die Schwester hat das dann alles mit uns abgesprochen und auch alles gut organisiert. Und tatsächlich, es ist genau alles aufgegangen. Ja. Es war nur noch eine kleine Schüssel mit einem kleinen Rest da. Ja. Sonst 200, ungefähr 200 Personen sind geblieben zum Essen. Ja. Sind alle satt geworden. Ja. Also das ist wirklich, wir haben so viel, so viel Erfahrung gemacht in dieser Zeit. Ne? Das ist wirklich schön. Ja. Eine Erfahrung vielleicht auch noch, die ich auch noch gemacht habe, als Astrid denn gestorben war. Die Nachbarn hatten ja immer sehr viel Anteil genommen. Dann habe ich den Nachbarn besucht, bin von Haus zu Haus gegangen und habe ihnen dann erzählt, dass sie gestorben ist und so weiter, ne? So ein paar Tage nach ihrem Tod. Und alle haben mich natürlich reingebeten. Ich habe ungefähr bei jedem der Nachbarn so eine halbe Stunde dann auch Gespräche gehabt. Und dann habe ich den Nachbarn, das, was ich jetzt so erzähle, habe ich denen auch erzählt. Die ganzen Erfahrungen. Von dem Buch habe ich erzählt, was sie denn noch geschrieben hat. Und dass sie keine Schmerzen hatte. Und die ganzen Dinge habe ich so alle erzählt. Die waren alle sehr beeindruckt, die Nachbarn. Und die sagten dann auch, alle Nachbarn sagten, das Buch möchten wir auch haben. Ja. Die sind auch fast alle gekommen. Die einen konnten nicht, aber sonst sind alle gekommen zur Trauerfeier. Ja. Und bei den einen Nachbarn, die eigentlich auch so ja, nicht so an Gott glauben, habe ich ihnen auch gesagt, sie können das Buch ja nehmen und einfach mal. Ja, dann sagten sie, wir möchten schon wissen, was ihre Frau noch wichtig war. Ja, um in der letzten Woche ihres Lebens noch ein Buch rauszubringen, warum sie das gemacht hat und was da drin steht, das wollen wir doch gerne wissen und da werden wir drin lesen, haben sie gesagt. Ne? Ja. Und als unsere Tochter jetzt vor ein paar Tagen unseren anderen Nachbarn besucht hat, der hatte Geburtstag, waren dann die Nachbarn, die dahinter waren, auch zu Besuch, zum Geburtstag bei ihm. Und die kamen ins Gespräch und haben sich unterhalten. Und dann haben die erzählt, ja, sagten sie, das Buch von ihrer Frau, das haben wir auf unserem Frühstückstisch liegen. Und jeden Morgen lesen wir die Verheißung aus der Bibel, die hier drin steht, die für jeden Tag ist. Und damit machen wir unsere Andacht an jedem Morgen. Ja? Und ich habe auch mittlerweile von anderen schon gehört, die auch dieses Buch weitergegeben haben. Man kann übrigens das Buch sehr gut auch an Interessierte weitergeben, die eigentlich sonst Gott und mit der Bibel nicht so viel am Hut haben, weil das Buch ist nicht aufdringlich. Da hat man für jeden Tag einen kurzen Satz, der auch noch gut tut, der einem ja, das Herz warm macht. Ja. Es ist ein Satz aus der Bibel, das heißt, der Heilige Geist kann am Herzen des Menschen wirken. Und ich denke, dass so ein Buch mit einem Verheißung für jeden Tag etwas ist, worauf, ja, was wir schon lange gebraucht hätten, eigentlich kann man sagen. Ja. Und von daher habe ich auch von vielen anderen schon gehört, die erzählt haben, dass sie gute Erfahrungen gemacht haben mit der Weitergabe dieses Buches. Ja.
Das ist tief beeindruckend, wenn ich an Astrid denke. Astrid war ja eher immer so ein bisschen eher zurückhaltend. Sie war nie aufdringlich, sie war immer im Hintergrund. Und doch hat sie gewaltige Spuren hinterlassen.
Ja.
Nicht nur über das Buch, ja, sondern auch über die ganzen Erfahrungen, die du gerade erzählt hast. Ja. Wie viele Menschen sie noch erreicht hat, auch in den letzten Momenten ihres Lebens. Ja. Und es ist einfach schön zu wissen, dass so ein Mensch nicht verloren geht. Richtig, so ein Mensch wird ewig leben.
Und also man könnte auch noch viel sagen, auch über ihren ja, Charakter, so die letzten Wochen. zum Beispiel eine Sache, die sehr, sehr stark bei ihr war am Ende, das war ihre Dankbarkeit. Sie war für Kleinigkeiten dankbar. Und wenn ich ihr Wasser gebracht habe, dann war sie so dankbar dafür, dass sie Wasser haben konnte zum Trinken. Ja. Oder dann lag sie in ihrem Bett und dann standen da in ihrem Zimmer die ganzen Blumen von eben Freunden, die sie vorbeigebracht hatten. Und dann hat sie gesagt, das ist doch schon wie im Himmel hier, sagt sie, mit den ganzen schönen vielen Blumen. Ne? Also sie war so dankbar für ja, oder dann hat jemand irgendwas anderes vorbeigebracht, ja, so eine Karte. Ja, und wir haben so viele Karten bekommen. Und eine Karte war mit einem Rotkehlchen drauf. Und Rotkehlchen ist ihr Lieblingsvogel. Und dann hat sie gedacht, das stelle ich mir jetzt hier hin, ja? Das Rotkehlchen. Da kann ich das jeden Tag immer sehen, das Rotkehlchen. Also sie war für so Kleinigkeiten dankbar. Ja? Uns, das hat sie natürlich dann auch bei jedem Besuch, bei jedem Anruf. Ja? Ich habe dann extra unser Telefon, habe ich extra so eine 20 Meter lange Leitung dran gemacht, Telefonleitung, damit sie, egal wo sie im Haus war oder wo sie nachher im Bett lag, auch im Bett telefonieren konnte mit dem Telefon. Ja? Und das hat sie dann auch in ihren Telefongesprächen dann immer wieder, ja, dann auch, denke ich, weitergeben können. Ja. Mhm. Ich denke, es war ihre Dankbarkeit, das war ihr Vertrauen in Gott, ihre Hoffnung. Ich denke, die Hoffnung, das Wissen, der Tod ist besiegt und ich stehe auf, das hat für sie, das hat sie unglaublich motiviert. Ja? Und natürlich, denke ich, das Größte ist natürlich die Liebe. Ja? Die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu Jesus, die Liebe zu den Menschen, die in ihrem Leben sichtbar wurden.
Es ist schön zu wissen, dass sie ja, diese Eigenschaften hatten, dass sie so dankbar war auch am Ende noch. Ja. Und ich möchte einfach auch Danke sagen, ja, also dass du diese Erfahrung mit deiner Frau mit uns teilst, ja, und das auch wirklich öffentlich machst. Ja. Ich glaube, es ist wirklich was, wo wir alle dankbar sein können. Wann erfährt man solche Dinge?
Richtig. Dass man Trost im Leid hat.
Ja, ja, genau.
Vielleicht kann ich gerade noch ein Zitat vorlesen aus diesem Büchlein. Das war ihr Lieblingszitat. Das hat 49. Also falls jemand das auch haben möchte, das kann man im Internet sehr gut sich erwerben. Kostet noch nicht viel. Da steht, so wie eine Mutter ihre Arme ausbreitet und das Kind hineinrennt, wenn ihm Gefahr droht, so sind Gottes Arme auch zu dir ausgebreitet. Er will dich aufnehmen, bergen und bewahren, wenn der Feind dir den Heiland verdunkelt, seine Liebe in Zweifel stellt und seine rechtzeitige Hilfe unsicher macht. Und das hat sie jeden Tag gelesen. Ja, sie hat sich das vorgestellt, wie Gott seine Arme ausbreitet, ja, und wie sie in Gottes Armen sicher und geborgen ist. Ja, und egal was geschieht, ja, dass sie keine Zweifel haben muss, dass Gott da ist.
Herr Olaf, noch einmal vielen Dank, dass du diese wirklich beeindruckende Geschichte der letzten Tage sozusagen mit deiner Frau mit uns geteilt hast. Sie hat mich sehr beeindruckt, auch wirklich berührt im Herzen. Und ich denke, auch unsere Zuschauer. Also vielen Dank, dass auch ihr mit dabei wart, dass ihr euch diese Geschichte angeguckt habt. Ich hoffe, dass sie auch euch Kraft und Hoffnung ins Herz gelegt hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gottes Segen euch.
Ich danke auch und wünsche auch Gottes Segen.